Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin froh, dass ich gut hier angekommen bin. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit euch gemacht. Also nicht mit euch, aber mit euch. Beim letzten Mal war hier ein Fahrradmarathon und ich musste weit entfernt parken, damit ich hier dann zu Fuß herkommen konnte. Ein anderes Mal habe ich es gerade noch weggeschafft von euch, weil Fasnacht war und hinter mir schlossen sich die Schranken, damit der Fasnachtszug durchkommt. Heute bin ich einfach nur fröhlich, völlig unkompliziert, bis fast vor eure Haustür gekullert. Das ist richtig schön. Also, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Eine Frage habe ich vorneweg. Wer von euch ist denn einmal richtig verschwenderisch gewesen? Also, nicht für euch selbst, das geht ja relativ leicht, sondern so für andere, so mal richtig verschwenderisch was verschenkt. Könnt ihr euch sowas erinnern? Ja, eine Person, was war es denn, darf man fragen?
Ich habe meiner Schwägerin viel Geld für eine Reise gegeben, damit sie ihre beste Freundin Südafrika besucht.
Ja, das ist doch ein tolles verschwenderisches Geschenk. Ja, und da hat sich noch jemand gemeldet. Der,
tolles Essen.
Ja, mal richtig gut essen gehen. Ne? Ja, da kann man schon viel Geld ausgeben. Ich habe einen Vorschlag für alle, die sich jetzt noch nicht gemeldet haben und gesagt, ich möchte mal gern verschwenderisch sein. Und ich habe gedacht, ihr könntet das vielleicht mit Parfüm probieren. Ist ja bald Muttertag für die Männer. Und dann habe ich mal geguckt, wenn ihr bei Douglas kauft, könnt ihr verschwenderisch sein, wenn ihr das Parfüm Tiziana Terenzi kauft. 100 Milliliter für nur 850 Euro. Das schien mir aber noch nicht verschwenderisch genug. Und deshalb habe ich mal nachgegoogelt und ich habe gefunden, ein Rocha-Parfüm, also Rocha-Parfüms Haute Deluxe, da kosten 100 Milliliter nur 3.500 Euro. Das wäre ein sehr schönes, verschwenderisches Muttertagsgeschenk. Alle Männer, die noch mal den genauen Namen wissen wollen, können nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Ich werde euch das dann auch noch mal nennen. Euer Lächeln zeigt mir, sagt Wolfgang, das ist jenseits von Gut und Böse. Verschwenderisch kann ich ja sein, aber 100 Milliliter für 3.500 Euro, das sprengt den Rahmen. Genau, das ist aber eine Frage, die uns heute beschäftigt. Wenn man so verschwenderisch ist, zeigt das, man muss eine ganz, 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 ganz besondere Beziehung zu einem Menschen haben, wenn man einfach mal so tief in die Tasche greift. Eine solche Beziehung beschreibt uns Johannes in seinem Evangelium. Und zwar sind wir kurz bevor Jesus dann endgültig nach Jerusalem zieht. Kommenden Sonntag feiern wir Palmsonntag und erinnern uns daran, dass Jesus nach Jerusalem gegangen ist. Und einige Tage davor, Johannes sagt, es waren 6 Tage vor dem Passafest, ist etwas ganz erstaunlich Verschwenderisches passiert. Ich lese Johannes 12, Vers 1 bis 8. Jesus kam nun 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort nun ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die zum Tisch lagen. Dann nahm Maria 1 Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagte aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Diese Geschichte ist eine Geschichte unmittelbar, bevor Jesus den letzten Gang nach Jerusalem geht. Und er weiß exakt, was auf ihn zukommt. Es ist für ihn völlig klar, wie diese Geschichte weitergehen wird. Es ist die Zeit, in der jetzt ganz viele sich aufmachen, pilgern nach Jerusalem und am Passafest in Jerusalem zu sein. Die Straßen werden voll sein und Jesus wird mit seinen Jüngern dabei sein. In dem kleinen Ort Bethanien, der liegt nur 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem, besucht er nun seine Freunde. Es sind das Maria, Martha und Lazarus, die uns an anderen Stellen der Bibel des Neuen Testamentes ebenfalls begegnen. Und was hier Johannes nicht sagt, finden wir aber, wenn wir die Geschichte in den anderen Evangelien lesen, dass Jesus an diesem Abend eingeladen gewesen ist, nicht im Haus von Maria, Martha und auch von Lazarus, sondern in dem Haus eines wohl ebenfalls Befreundeten, nämlich Simeon. Und dieser Simeon bekommt den Beinamen oder hat den Beinamen der Aussätzige. Das bedeutet nicht, dass er aussätzig ist, sondern dass er aussätzig war. Wir haben leider keinen Hintergrund und nähere Bezüge, wie dieser Mann von seinem Aussatz befreit worden ist. Vielleicht, das ist eine reine Mutmaßung, ist dieser Mann, dieser Simeon, durch Jesus selbst einmal geheilt worden. Es gibt viele Geschichten von Heilungen Jesu und es gibt viele Geschichten, in denen auch von Heilungen von Leuten die Rede ist, die Lepra hatten. Auf alle Fälle ist Jesus jetzt hier auf dem Weg nach Jerusalem. Und man freut sich, dass man ihn und seine Jünger empfangen kann, dass man ihm ein feierliches Abendessen machen kann. Man ist ja so herzlich auch mit ihm verbunden. Diese Geschichte und diese Verbindung ist deshalb umso intensiver, weil kurze Zeit zuvor Jesus etwas völlig Außergewöhnliches getan hatte. Jesus ist gerufen worden von Maria und Martha in höchster Not. Ihr Bruder Lazarus ist krank. Und Jesus kam und als er ankam, war dieser Lazarus schon verstorben. Und dann geschah das Ungeheure, dass Jesus diesem Lazarus das Leben neu geschenkt hat, die Auferstehung des Lazarus. Man muss sich vorstellen, was das für ein Ereignis war. Das hat sich derart rumgesprochen. Das war die Sache überhaupt. Und da Bethanien ja nicht weit von Jerusalem entfernt war, könnt ihr euch vorstellen, wie in Jerusalem alle tuschen. Habt ihr gehört, dieser Jesus, der Lazarus, der war tot, schon 3 Tage. Und Jesus hat ihn wieder auferweckt. Was ist denn das? Der ganze Fokus lag so auf Jesus, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten neidisch auf ihn beschlossen, wir bringen Jesus um und den Lazarus bringe gleich mit um. Dann ist Jesus ausgewichen, hat sich hier zurückgezogen und nun kommt er wieder zurück. Und dieses Ereignis ist ein Ereignis, bei dem Jesus jetzt bei seinen Freunden ist. Simeon ist der Gastgeber. Martha, wie wir sie schon kennen, ist fleißig dabei zu helfen. Es heißt hier, dass Martha dann auch beim Abendessen mitgearbeitet hat. Maria ist dabei und kommt gleich in einer besonderen Weise vor und die Jünger sitzen ebenfalls mit dabei. Das Ganze hätte ein völlig normaler, wunderschöner Abend sein können. Mit Jesus, seinen Jüngern und seine besten Freunde und das im Hintergrund, dass Jesus wusste, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich mit meinen Freunden ein so Abendessen haben kann, denn das wird mein letztes Essen sein, mein letztes Passamahl, das ich erleben werde. Ich gehe nach Jerusalem. So liegen sie da. Heute sitzen wir zu Tische. Damals lag man zu Tische. Und man hatte oft einen kleinen Tisch in der Mitte gehabt, da war das Essen drauf. Dann hat man Liegen gestellt, so alle im Kreis aufgestellt, so wie Sonnenstrahlen. Dann hat man sich auf die Liegen gelegt und hat dann nach vorne gegriffen und auf den Tisch und hat sich seine Sachen geholt. Und so ist es auch an diesem Abend. Und es wäre alles normal weitergegangen, wenn nicht Maria auf einen völlig absurden Gedanken gekommen wäre. Während alle so sitzen, miteinander reden, das Essen genießen, kommt Maria, geht zu den Füßen Jesu, holt ein Fläschchen heraus, ein Alabasterfläschchen, köpft dieses Fläschchen und gießt dieses Nadenöl, das in dem Fläschchen war, auf die Füße Jesu. Die Evangelisten, anderen beschreiben noch auf den Hauf, das Kopf Jesu auch. Und dann geht diese Maria an die Fürsende, wo sie die Füße Jesu gesalbt hat, und mit ihren langen Haaren trocknet sie die Füße Jesu ab. Das ist schon ein Ding. Das kommt nicht alltäglich vor. Und deshalb ist das, was hier geschieht, etwas, was Aufregung hervorruft und totale Verwunderung. Diese Maria hat Nadenöl verwendet. Es wird extra bei Johannes beschrieben, nicht einfach preiswertes Salböl, sondern Nadenöl. Die Nadenpflanze wuchs in Indien, war eine Pflanze, bei der die Wurzeln gepresst wurden. Und dann entstand dieses Nadenöl, so ein bisschen baldrianartig ist das Ganze. Und das Ganze hat man dann als Parfüm verwendet. Dieses Zeug war sauteuer. Und weil es so teuer war, hat man oft dieses Nadenöl gepanscht mit etwas anderem Öl, ne? Damit das dann nicht ganz so teuer und intensiv war. Was aber Johannes hier sagt oder in der Geschichte steht, die Maria hat ein reines Nadenöl gehabt, also kein verdünntes und gepanschtes. Und dieses Nadenöl, so teuer, hat man in eine Alabasterflasche, so gipsähnliches Zeug ist das, getan, mit einem ganz schmalen Ausguss vorne. Das hat man deshalb gemacht, damit man Tröpfchen für Tröpfchen gießen konnte. Nun hätte das sehr lange gedauert, wenn Maria Tröpfchen für Tröpfchen gegossen hätte. Und deshalb, wenn es schnell gehen muss, hat man bei der Alabasterflasche einfach den abgebrochen, den Hals, zack, hatte eine größere Öffnung und konnte dann dieses Öl großzügiger und schneller dann auch dann verschütten oder ausschütten. Dieses Fläschchen also hat sie genommen. Und es war nicht einfach nur ein Fläschchen, sondern wir erfahren von dem, was hier steht, dass es ein ganzes Litron gewesen ist. Ein Litron klingt so wie Deutschliter, aber ein Litron war ein Gewichtsmaß, es waren 327 Gramm dieses Nadenöls, reines Nadenöl. Später werden wir dann aus dem Mund des Judas hören, dass dieses Geld, dieses Fläschchen etwa 300 Dinare wert gewesen ist. Es ist schwer heute zu sagen, was 300 Denare sind. Wir haben im Neuen Testament so Berichte, dass ein Tagelöhner einen Denar bekam. Nehmen wir mal das als Rechenart, dann würden wir sagen, es ist der Tageslohn eines Arbeiters. 300 Denare, das geht schon fast an einen Jahreslohn. Wenn wir mal Mindestlohn nehmen hier in Deutschland, Pi mal Daumen, würden wir mal sagen, reine Schätzung, nagelt mich nicht fest, ich bin kein Mathematiker, das Fläschchen würde heute wahrscheinlich um die 10.000 bis 12.000 Euro kosten. Dreimal Rocha Parfüms, 100 Milliliter für 3.500 Euro. Man wundert sich natürlich, und dann Mensch aber auch, wie kommt die Frau zu so viel Geld? Tatsächlich wissen wir nicht über die Vermögensverhältnisse von Maria, Martha und Lazarus. Aber offensichtlich ist das ein Geld gewesen, das sie hatten. Manche haben beispielsweise so eine Art Notfallgroschen angelegt, so wie manche sich heute Goldschmuck oder Goldbarren hinlegen. So hat man sich ein solches teures Parfüm hingelegt, als Art Kapitalanlage. Auf alle Fälle hatte Maria offensichtlich dieses wertvolle Salböl, Nadenöl zur Verfügung. Und jetzt sah sie die Gelegenheit, das einzusetzen. Sie hat es bestimmt nicht gekauft, weil sie mal dachte, ich will Jesus mal verschwenderisch meine Liebe zeigen. Aber es scheint zu sein, dass sie irgendwas geahnt hat. Sie hat irgendetwas empfunden und gespürt und gewusst, das ist der Moment, um Jesus zu zeigen, wie sehr ich ihn schätze, wie sehr wichtig er für mich ist. Die ganze Situation hat natürlich etwas Anrüchiges. Es ist eine unseriöse Situation. Als Frau hätte sich Maria gar nicht so daran machen dürfen an Jesus. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass bei diesem Abendessen so gemischt Männer und Frauen zusammen waren. Das war eine Männerrunde und die Frauen haben dann mitgeholfen, dass sich die Maria dann dazugelegt hätte, dann aufgestanden wäre. Das ist wohl nicht so. Ein zweites sehr skandalöse Geschichte ist, dass sie als eine anständige Frau ihre Haare auflöst. Anständige Frauen sind damals nicht mit offenen Haaren gelaufen, sondern sie haben die Haare zusammengebunden. Wenn man mit offenen Haaren rumlief, dann sagte man, hallo, hey du da. Im ersten Korintherbrief können wir so etwas lesen und da geht es auch um die Frage der Haartracht der Frauen. Wir sind in der Antike und da hat man als Frau gerne lange Haare, aber man trägt sie nicht in der Öffentlichkeit. Man zeigt sie nur zu Hause. Ansonsten hat man einen Schal und eine Kopfbedeckung. Und jetzt kommt die Maria, breitet hier offensichtlich voluminöses Haar aus. Drittens ist skandalös, dass sie selber ja nur Gast war. Das war ja nicht mal in ihrem eigenen Haus. Klar waren sie sicherlich mit Simeon befreundet. Ein kleines Quetschendorf, da kannte jeder jeden. Und falls der aussätzige Simeon vielleicht wirklich durch Jesus geheilt worden war, dann kann man sich vorstellen, dass sie natürlich alle voneinander wussten und alle kannten. Aber es war nicht ihr Haus. Und das dritte oder vierte, was skandalös ist, dass sie eine solche ungeheure Geldsumme für diese Bezeugung ihrer Zuneigung zu Jesus einsetzt. Hätte es nicht preiswerter auch gehen können? Warum eine ganze Flasche, 300 noch was Milliliter? Warum reines Nadenöl? Muss man die Wertschätzung, die man gegenüber einem Menschen hat, wirklich mit so viel Geld ausdrücken? Sie tut das. Und sie tut das ganz offensichtlich ohne irgendein Kalkül. Sondern es ist ein Ausdruck ihres Herzens. Sie will Jesus diese Wertschätzung zeigen. Und bestimmt nicht nur deshalb, weil Jesus ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt hat, sondern weil sie selbst von dem Person Jesu und von dem, was er sagt, zutiefst bewegt ist. Wir haben ja auch den Bericht, wie Jesus mal bei Martha und Maria war und die Martha hat fleißig Essen für Jesus und seine ganzen Jünger gemacht und Maria saß zu Füßen Jesu. Und hat einfach nur zugehört, zugehört und zugehört. Sie hat die Worte Jesu aufgesaugt. Sie hat gemerkt, der Mann hat Worte des Lebens. Das ist jemand, der mit seinen Worten meine Seele füllen kann. Das ist jemand, der mein Leben zutiefst mich reich macht und bereichert. Und deshalb hörte sie zu und hörte zu und zeigt natürlich jetzt nach der Auferweckung ihres Bruders noch einmal eine besondere, aufrichtige Hingabe für ihn. In dieser Art und Weise ist Maria nun ein Vorbild geworden. Sie ist ein Vorbild für eine verschwenderische Liebe zu diesem Jesus Christus. Und das, denke ich, fordert heraus. Es gibt ja viele Wege, wie wir unsere Zuneigung, unsere Liebe zu Jesus zeigen können. Wir haben das vorhin schon gemacht, indem wir Lieder gesungen haben. Und wenn wir den Text der Lieder nochmal an der Wand hätten, dann würden wir sehen, an wie vielen Stellen wir genau das gesungen und in Worten ausgedrückt haben, was Maria hier in der Tat ausdrückt. Ich liebe dich, du bist wichtig für mich, du bist mein Ein und Alles, Herr, wenn ich an dich denke. Das sind Worte, die wir formulieren. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie wir diese Liebe zu Jesus Christus und diese Dankbarkeit ausdrücken können. Wir können sie durch Gebet ausdrücken und wir können sie durch Lieder ausdrücken. Wir können es ihm einfach sagen. Manchmal guckt mich meine Frau an und sagt, Wolfgang, sag doch mal zu mir, ich liebe dich. Es ist immer so komisch, also das ist dann immer so, wie wenn ich sage, so einen Hund trainiere, mach mal Hepp oder so. Aber sie sagt das immer so ein bisschen nach dem Motto, du könntest mir das auch mal öfter einfach so sagen. Ja? Jesus gegenüber sagen wir das, Herr, wir lieben dich, Gott, wir lieben dich. Und wenn wir das so singen, dann frage ich mich manchmal so in meinem Herzen, jo, das ist so richtig. Aber dieses Glühen im Herzen, Herr, ich liebe dich wirklich. Ich singe jetzt nicht einfach nur ein Lied, sondern ich meine das. Du hast eine ungeheure Bedeutung für mich. Du hast dein Leben gelassen, damit ich leben kann. Ich kann jederzeit zu dir kommen, Tag und Nacht mit all meinen Anliegen, die ich habe. Wohin sollte ich gehen, wenn nicht zu dir, Herr Jesus? Von daher ist dieser Wunsch, den Herrn anzubeten, auch in diesen Liedern, ein zutiefst richtiger Wunsch, eine Sehnsucht, diesem Jesus Christus mit Worten, mit Gesang zu danken, was er für uns getan hat. Jesus nennt aber noch etwas anderes. Er sagt, im Johannesevangelium wird das auch beschrieben, wenige Verse später, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und das ist eigentlich ein weiterer Weg zu sagen, Herr, ich liebe dich, ich gehe wirklich auf dich ein. Das, was du sagst, ist mir wichtig. Ich werde mein Leben an dem orientieren, was du für richtig hältst. Und damit drücken wir aus, Herr, ich sage nicht nur mit Worten, ich liebe dich, sondern meine ganze Lebensgestaltung, meine Lebensführung spiegelt das wider, dass du mir wirklich wichtig und richtig bist. Von daher denken wir in diesen Tagen an diese Maria, diese selbstlose, hingegebene Liebe. Und ich muss sagen, wenn ich mir diese Person anschaue, dann merke ich, dass ich an dieser Stelle noch wachsen könnte. Da geht noch was. Da könnte ich diese Liebe zu Jesus vielleicht noch öfter formulieren. Dann könnte ich mein Leben noch bewusster nicht einfach nur als Christ leben, sondern als Ausdruck der Dankbarkeit, dass Jesus sich mit seinem ganzen Wesen investiert hat für mich. In dem Sinne ist die Maria in die Geschichte eingegangen. Wenn das unauffällig so eine beiläufige Sache gewesen wäre, hätte wahrscheinlich keiner der Evangelisten Eindruck gehabt, ich soll das mal überliefern und schriftlich festhalten. Aber wenn sie das schreiben und alle berichten, dann wollen sie uns ausdrücken, hier ist ein Vorbild. Hier ist eine Person, die in ihrem Herzen tief, tief verstanden hat, was Jesus bedeutet. Dann haben wir aber nicht nur diese Liebe zu Jesus, sondern wir haben auch gleich in diesem Bericht eine moralisierende Selbstliebe. Da kommt ja nicht nur Jesus vor, da kommt nicht nur die Maria vor, sondern da kommt auch ein Judas vor, ein Judas Ischariot. Dieser Judas Ischariot wurde von Jesus berufen in die Jüngerschar. Er ist niemand, der dazugekommen ist, ich will mal mitkommen, darf ich, sondern Jesus hat ihn bewusst ausgesucht. Und in diesen Judas herum ist so ein gewisses Mysterium. Hat Jesus nicht gewusst, was das für eine Type ist? Hat er sich so jemanden hineingerufen in die Gemeinschaft mit ihm? Der wird ihn verraten, dieser Judas, wird ihn ans Messer liefern. Das hätte Jesus doch wissen können. Und hat Jesus zu wenig gewusst und bedacht, dass dieser Kassierer, er war praktisch der Kassierer der Jüngertruppe mit Jesus, dass dieser Kassierer mal gerne ins Kästchen greift und nochmal Beträge veruntreut? Hat er ihn bis dahin nicht angesprochen, Judas? Glaubst du wirklich, dass ich das nicht gemerkt habe, dass hier in der Kasse was fehlt? Hat Jesus das gar nicht interessiert? Also offensichtlich war es aber den anderen Jüngern bekannt und merkten, hier ist jemand, der stimmt die Kasse nicht mehr so richtig. Und als dieser Judas Ischariot das sieht, 300 Denare, völlig verschwendet, Überfluss, kommt er sofort mit einem Gegenargument. Das hätte man lieber verkaufen sollen und den Armen geben. Ach, muss man sagen, Judas aber auch, hast du aber ein gesundes moralisches Bewusstsein, dass die Armen dir so am Herzen liegen, dass du jeden Euro, den du irgendwo finden kannst, gerne in die Armenkasse geben würdest. Judas, wir loben dich. Dieses soziale Gewissen, das du hast, ist etwas, was uns wirklich begeistert. Und dann merken wir, es ist nur scheinbar soziales Gewissen, sondern es ist etwas, was dem Eigennutz dient. Stellt euch vor, der liebe Judas hätte 300 Denare in seinem Portemonnaie gehabt. Er hätte gejubelt, was er da Stück um Stück aus der Kasse hätte rausnehmen können. Dem armen Kerl ist das Wasser im Munde zusammengelaufen und der Kamm geschwollen, als er merkte, 300 Denare in der Kasse sind nicht drin. Schade, zu schade. Und auf einmal merkt man einen Kontrast. Die Maria denkt nicht über Geld nach. Sie will nur Jesus ehren und wertschätzen, egal was es kostet. Und dann hat man den Judas, der eigentlich an Jesus letztlich kein Interesse hat, sondern an Jesus nur ein Eigeninteresse hat. Und da wird er ja auch später nochmal 30 Denar Silberlinge für kriegen, wenn er Jesus auch verrät. Die Person des Judas ist sicherlich vielschichtiger. Ist nicht einfach nur ein primitiver Dieb, sondern da mögen noch viele andere Motive mitgespielt haben. Aber eines ist klar, er hat Jesus nie wirklich verstanden. Er war nie wirklich einverstanden mit dem, was Jesus auch über seinen eigenen Weg sagen wollte. Es ging ihm nie wirklich um Jesus, sondern es ging ihm darum, dass letztlich dabei er nicht zu kurz gekommen ist und dass er auf der Liste stand, nun Gelder zu bekommen. Was für ein Kontrast. Einer, der Jesus nachfolgt, dem es aber nicht um Jesus geht. Einer, der immer ganz hautnah dabei ist, der alles miterlebt hat, aber der nie wirklich verstanden hat und der nie wirklich Jesus wertgeschätzt hat in seiner Berufung. Da fallen einem natürlich manche Geschichten ein, Geschichten von Menschen, die sehr fromm waren und auf einmal merkt man, da fehlt Geld, da ist es um Profit gegangen, da ist es um Sex gegangen. Die Geschichte ist voller Skandale von Menschen, die sich als Nachfolger Jesu verstehen und es vielleicht irgendwo auch wirklich war, aber denen letztlich ihr eigener Vorteil wichtiger gewesen ist als die Person Jesu Christi und die in unmittelbarer Nähe mit Jesus lebend gescheitert sind. So sehr mich die Maria herausfordert, meine Zuneigung und Liebe zu Jesus zu zeigen in Wort und Tat, so sehr ermahnt mich Judas Geschichte zu sagen, ich möchte nicht ein Moralist werden, der Jesus nicht wirklich versteht. Ich möchte nicht aus Glauben ein Geschäft machen. Ich möchte nicht Glauben missbrauchen, so wie ein Judas das nun auch tut. Wie antwortet nun Jesus? Er muss ja Stellung nehmen. Da ist die Maria mit Verschwendung. Und da ist der Judas, der sagt, das war falsch, das wäre für die Armen. Und was macht Jesus? Er nimmt nicht einseitig Partei, sondern er spricht sich zunächst einmal pro Judas aus. Was, pro Judas? Ja, es stimmt, Judas. Da sind viele Arme, da sind ganz viele Bedürftige. Und das ist wirklich eine Aufgabe, dass ihr euch kümmert um die Armen und Bedürftigen. Und Jesus würde sagen, habe ich nicht mein ganzes Leben eingesetzt, um mich mit den Armen zu beschäftigen? Habe ich nicht besonders die gerufen, die schwach sind? Habe ich nicht gerade mein Leben investiert für die, die krank sind, die am Rande der Gesellschaft stehen, die keiner beachtet? Ist nicht deshalb Jesus ein großes Vorbild geworden für Caritas und Caritatives und eine christliche Nächstenliebe und 2000 Jahre christliche Sorge um Kranke, um Arme? Und er sagt, ja, du hast recht, die Armen, die werde ihr alle Zeit haben. Ihr werdet alle Gelegenheiten haben, meine Liebe, die ich diesen Menschen entgegengebracht habe, ihnen auch weiterzugeben. Judas, du hast recht. Wir kümmern uns, sollten uns um die Armen kümmern. Aber Judas, du hast etwas nicht verstanden. Und dann spricht er sich für Maria aus. Es gibt die besonderen Situationen. Es gibt die Gelegenheiten, die es nur einmal im Leben gibt. Es gibt die Situationen, die nicht wiederkehren. Und genau das hat die Maria gespürt. Sie hat gemerkt, das ist jetzt ein einmaliger Moment. Es ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, Jesus meine Wertschätzung und meine Verehrung zu zeigen. Sie war ja auch nicht blind. Sie hat ja mitbekommen, dass man ihren Bruder umbringen will. Sie hat ja mitgekriegt, dass die hohe religiöse Intelligenz und Machtelite diesen Jesus gerne weghaben wollte. Deshalb war Jesus ja kurz zuvor ausgewichen, um dann diesen Häscher nicht in die Hände zu fallen. Und jetzt kommt Jesus wieder zurück. Wieso macht er das? Jetzt kommt er nach Bethanien und am nächsten Tag wird er nach Jerusalem in die Höhle des Löwen ziehen. Da kann doch nicht gut gehen, oder? Das hat sie gespürt und sie hat geahnt, es wird jetzt wohl die letzte Gelegenheit sein, meine Liebe zu Jesus Christus zu zeigen. Und Jesus sagt, das ist einmalig, das kommt nie wieder. Sie hat etwas verstanden, was ihr alle noch nicht verstanden habt. Maria hat nicht einfach dieses Nadenöl über mich verschwendet, sondern sie hat eigentlich mich zum Tode gesalbt. Wenn ich dabei gewesen wäre und das gehört hätte aus dem Mund Jesu, Maria hat mich zum Tode gesalbt, ich wäre einer der anderen Jünger gewesen, hätte gesagt, Mensch, Jesus, morgen ziehen wir nach Jerusalem. Und du bist der kraftvolle Messias. Morgen wirst du es denen zeigen. Haben wir zwei, Johannes und Jakobus, Brüder, nicht kurz vorher, unsere Mutter hat das ein bisschen initiiert, darüber geredet, wer die Ministerposten bekommt. Einer zur Rechten und einer zur Linken. Morgen, Showdown in Jerusalem. Und dann kommt die Aussage Jesu, nein, die hat mich nicht zum König gesalbt, sondern die Maria hat mich zum Tode gesalbt. Und so wird es wenige Tage später sein. Jesus wird in Jerusalem sterben. Die Mehr Frauen werden einen Tag später an das Grab Jesu gehen, werden es öffnen wollen, um ihn zu salben. Nicht mit teurem Nadenöl, man hatte für Totensalbungen einfachere, preiswertere Öle genommen. Aber was Maria getan hat, ist, sie hat Jesus diese Liebe gezeigt, während er noch lebte. Und sie hat etwas symbolisch getan, was für Jesus der Höhepunkt gewesen ist, in seiner Sendung sein Leben zu lassen für ihn. In diesem Sinne fordert mich diese Maria wieder heraus. Sie hat so nah am Puls gelebt und so sehr Jesus verstanden, dass sie mehr verstanden hat als seine eigenen Jünger. Und sie hat etwas getan, was eine tiefe, tiefe Liebe zu Jesus und eine tiefe Verbundenheit mit Jesus zeigt, wie kein anderer das so getan hat. Und in diesem Sinne hat Judas recht, ja, aber habt ihr alle Zeit. Aber jetzt ist der Moment, wo du deine Liebe mir zeigen kannst. Jetzt ist der Moment, wo ich auf dem letzten Weg bin, um am Golgatha zu sterben, für eure Schuld und für eure Last. Ich bin das Lamm, das sein Leben lässt für die Schafe. Der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Wenn ich jetzt so denke an die Passionszeit, nächsten Sonntag kommt ihr zusammen und wir haben Palmsonntag und dann werdet ihr euch erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. Dann wünsche ich mir, dass ich diese Woche und diese Zeit ein Fläschchen habe. Ein Salbölfläschchen. Und dann wünsche ich mir eigentlich, dass ich das hier brechen könnte. Ich habe zu Hause im Schrank geguckt, wir haben auch Flaschen, die sind aus Glas, aber das hätte ich hier nicht gekriegt. Alabaster lässt sich einfacher brechen als Glas. Und dann denke ich, wäre das eigentlich eine wunderbare Herausforderung für uns. Herr, wir gehen in diese Passionszeit und ich habe ein Fläschchen dabei. Und mit diesem Fläschchen möchte ich dich ehren. Ich möchte mit meinem Leben, mit meinen Worten dir von ganzem Herzen danken, dass du für mich diesen Weg gegangen bist. Und in dem Sinne würde unser Leben und unsere Worte, es gibt da mal eine andere Formulierung in der Bibel, ein Wohlgeruch für Gott sein. Und das wäre eine tolle Herausforderung für uns. Wenn wir sagen, Herr, diese Passionszeit, das ist eine Zeit, in der ich das nochmal ganz bewusst so im tiefen Herzen aufnehmen muss. Dich verstehen, dich ehren, dich achten, deine Liebe, die du mir gegenüber und uns über gezeigt hast, noch einmal neu begreifen und aus diesem Geschehen heraus mit Worten und Taten zu sagen, Herr, ich möchte mein Leben verschwenderisch leben für dich, wie die Maria verschwenderisch dieses teure Nadenöl vergossen hat. Amen.